Deutschlandfunk. Der Tag.
Bildung ist ja die Grundlage für alles. Ne? Das wissen auch irgendwie alle. Und trotzdem, das Bildungsland, das die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel 2008 ausgerufen hat, ist Deutschland dann offensichtlich nicht oder nicht mehr. Seit Jahren sprechen wir von der Bildungsmisere. Diverse Studien zeigen, dass es ordentlich hapert. Schon Grundschülerinnen und Schüler rutschen leistungsmäßig ab. Es gibt insgesamt zu viele Schüler und zu wenig LehrerInnen. Marode Schulgebäude, die Probleme sind bekannt. Die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die will mit einem Bildungsgipfel Prozesse anschieben und über Herausforderungen im Bildungssystem sprechen.
Mit dem Bildungsgipfel heute bringen wir alle Akteure zusammen. Wir bringen sie zusammen, um zu starten in einen strukturierten Prozess mit Zivilgesellschaft, mit den Stiftungen, die Innovation ins Bildungssystem bringen, wirklich in diesen Prozess einzusteigen, den Reformprozess zu starten.
Nur fast alle KultusministerInnen, die haben abgesagt, bis auf Berlin und Hamburg. Die sind beim Treffen heute in Berlin dabei gewesen. Der Rest abwesend. Was das aussagt über die Bildungsmisere bei uns, das gucken wir uns genauer an. Und wir wollen wissen, was das eigentlich mit den Innenstädten macht, wenn viele Kaufhof-Filialen schließen müssen. Und das gucken wir uns an am Beispiel von Celle. Dann geht's jetzt los. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo zu Der Tag am 14. März. Ist es nun ein Bildungsgipfel oder ein Bildungsgipfelchen? Oder vielleicht keins von beiden. Die Meinung dazu, wie man dieses Treffen des Bildungsministerin Stark-Watzinger für heute und morgen angesetzt hat, jetzt nennen soll, die gehen ja durchaus auseinander. Schlechtes Timing, schlechte Organisation, keine gute Terminabsprache und überhaupt, Bildung ist doch Ländersache. Alles Gründe, warum viele Kultusministerinnen und Minister bei diesem Treffen nicht dabei sind. Dabei geht es ja um die Grundlage für alles, ne? Nämlich Bildung. Sollte das Interesse dann nicht größer sein oder liegt es eigentlich an ganz anderen Sachen? Darüber habe ich gesprochen mit Christian Füller. Der ist Bildungsjournalist und Reporter für digitale Transformation bei Bildung.table. Hallo, Herr Füller.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Füller, sonst heißt es ja immer, setz mich doch mal plus eins auf die Gästeliste. In diesem Fall wollen die Leute, also die Kultusministerinnen und Minister, erst gar nicht drauf auf die Liste. Woran liegt das?
Also das ist ein bisschen Zickenkrieg auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein strukturelles Problem, für das auch die Kultusminister der Länder und die Bundesbildungsministerin nichts kann. Also erstmal zum Zickenkrieg. Also bei diesen gemeinsamen Absprachen oder Treffen zwischen Bund und Ländern in Sachen Bildung kommt es immer ganz genau darauf an, wer wird wie und wann eingeladen. Ja, das ist immer die Begründung, warum zum Beispiel Kultusminister, jetzt Herr Lorz hat es ja auch wieder gemacht, ist ja immerhin der Sprecher der unionsgeführten Länder, und der hat gesagt, naja, die hat uns ja gar nicht richtig einbezogen. So, das ist der typische, also sozusagen eine Protokollfrage. Wer hat den roten Teppich wohin gerollt, wann und so. Also das ist Zickenkrieg, sage ich. Das Zweite, das ist, und das Wesentliche ist, das ist eine Strukturfrage, ein Strukturdefizit in unserer Schulverfassung. Die Länder sind allein zuständig für schulische Bildung. Mhm. Punkt. So steht es in der Verfassung. Das heißt, so steht es noch nicht mal wortwörtlich drin, aber sozusagen, es gibt eine Kulturhoheit der Länder und die ist einfach so, das muss man mal sagen. Also das heißt, die Kultusminister und Ministerinnen, wenn die sich jetzt einfach mit der Bildungsministerin treffen würden des Bundes und würden einfach mir nichts, dir nichts was verabreden, würden sie sich verfassungswidrig verhalten. Ein Satz noch dazu, eine Reform, weil man ja oft so sagt, der Föderalismus muss halt weg. Eine Reform dieses Bildungsföderalismus, also der Kulturhoheit der Länder, der Alleinzuständigkeit der Länder für Schule, würde, wie sie Thomas de Maizière, also diese große Staatsreform, vorgeschlagen hat, die würde 10 bis 20 Jahre dauern. Mhm. So lange können wir nicht warten. Das können wir den Schülerinnen und Schülern, die jetzt in der Grundschule sind, nicht zumuten.
Hinter diesem Punkt Föderalismus mache ich jetzt zumindest bei mir im Kopf mein kleines Sternchen, weil da will ich später nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Ja. Jetzt haben Sie das ja so erklärt mit dem Zickenkrieg und strukturell, ne? Ich frage mich natürlich im selben Moment, wenn das doch eigentlich alles bekannt ist, auch, und das wissen wir alle, dass Bildung eben Ländersache ist, warum kann man so eine Einladung für so eine Veranstaltung dann nicht anders gestalten, beziehungsweise andersrum gefragt, wenn das jetzt so gelaufen ist? Was sagt das aus über die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger?
Also Bettina Stark-Watzinger bei aller Freundschaft ist einfach extrem glücklos, ja, und das noch freundlich formuliert. Sie ist die Bundesbildungsministerin, die noch als schwächer als ihre Vorgängerin Anja Karliczek eingeordnet wird von der Union. Und das muss man erstmal schaffen. Anja Karliczek gilt sozusagen gemeinhin als die schwächste Kultusministerin seit vielen Jahren. Und jetzt Bettina Stark-Watzinger geht eigentlich nochmal drunter. Aber ganz ehrlich, Frau Stark-Watzinger muss mit 16 Kultusministern zurechtkommen. Und diese 16 Kultusminister zu hüten, ist schwieriger als einen Sack Flöhe irgendwie im Zaum zu halten. Frau Stark-Watzinger ist total defensiv. Die hat ja noch keinen einzigen wirklich echten Vorschlag gemacht seit 1,5 Jahren. Und auch das gefällt den Kultusministern wieder nicht. Also, wenn Sie Bundesbildungsministerin sind, Frau Meschkat, dann können Sie machen, was Sie wollen. Sie können hier auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Den Kultusministern wird es nie gefallen.
Ja, ich habe das schon vermutet, dass Sie diesen Vergleich anstellen werden. Ich bewerbe mich nicht um den Job, keine Sorge, aber ich verstehe, dass Sie das sagen. Ich bin immer noch an dem Punkt Bildung, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Das will man ja eigentlich vorantreiben. Und ich frage mich jetzt auch nach all dem, was Sie uns jetzt gerade schon erklärt haben, wie groß, wie monströs ist denn dieses ganze Problem und alles, was damit zusammenhängt, mittlerweile geworden? Also kann so ein Gipfel überhaupt dabei helfen oder ist es am Ende etwas, wo man sagt, da ist jetzt so viele Jahre oder Jahrzehnte sind entscheidende Sachen einfach verpennt worden, dass wir jetzt eigentlich in Deutschland an dem Punkt sind, wo man sagen muss, das ist so riesig geworden, wo soll man denn überhaupt anfangen?
Ja, da würde ich Ihnen absolut recht geben. Wir sind jetzt also sozusagen der Dauerpatient Schule. Der ist ja immer wieder ins Krankenhaus gekommen und auf die Intensivstation auch mal bei dem ersten PISA-Schock, als wir gesehen haben, 25% der Schüler schaffen die Mindeststandards nicht. Dieser Dauerpatient ist jetzt quasi, droht an einem multiplen Organversagen zu verenden, sage ich mal. Weil wir haben die Lehrerkrise, wir haben die Corona-Krise dazu bekommen. Die neuesten Daten des Bildungstrends, also des sozusagen der Vergleichsstudie von Viertklässlern, zeigt uns, dass, um nur mal eine Zahl zu nennen, in Berlin, Brandenburg und Bremen zwischen 42% und 46% der Grundschüler, der Viertklässler, die Mindeststandards in Rechtschreibung nicht erreichen. Also das muss man sich mal vorstellen. Sie können mit solchen Leuten einfach gar nichts machen, was irgendwie intellektuell zu tun hat, weil sie können die Texte von denen einfach nicht mehr lesen. Und das ist jetzt so monströs, dass man eigentlich wirklich eine große gemeinsame Kraftanstrengung bräuchte. Aber dafür geht natürlich nicht ein 3-stündiger Bildungsgipfel, der sozusagen nachträglich in eine Forscherkonferenz implantiert wurde. Das ist von vornherein nicht die richtige Fallhöhe. Ich frage mich sozusagen, wenn in der Ukraine Krieg ausbricht, dann ruft der Kanzler eine Zeitenwende aus. Aber wenn wir in 3 Bundesländern, und da könnte man ja viele andere Zahlen nennen, wenn wir also unsere Zukunft verspielen, also das ist natürlich auch eine Floskel, aber was haben wir denn als Exportweltmeister, als Land, außer den Talenten der Fantasie unserer Kinder? Nix! Und normalerweise müsste man einen Krisengipfel nach dem anderen jetzt ausrufen.
Aber was ist denn dann die richtige Fallhöhe aus Ihrer Sicht?
Die richtige Fallhöhe wäre tatsächlich ein Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten und den Kultusministern und sozusagen in einer vorgeschalteten Runde zum Beraten auch die Zivilgesellschaft. Das ist übrigens im Koalitionsvertrag bereits in der vorletzten Legislaturperiode vereinbart worden, hat nie stattgefunden, weil sich 2 Bildungsminister von der CDU und der SPD total verhakt haben, auch mit Frau Karliczek damals. Also eine wirklich große verantwortliche Runde, die dann auch zu dem kommt, was Thomas de Maizière vorgeschlagen hat, nämlich eine große Staatsreform. Und ich würde sagen, dass man wenigstens den Bereich digitale Bildung, weil der einfach wahnsinnig teuer ist, mal ausklammert und sagt, das ist Bundesaufgabe und Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Der Bund gibt das Geld, aber darf sich auch mit den Ländern, muss sich mit den Ländern über Standards verabreden. Wir brauchen wirklich eine ganz große Vereinbarung, einen Palavertisch, ein Ting, nennen Sie sie, wie Sie wollen, aber wir können doch nicht zugucken, wie wieder eine Generation von Schülern und jetzt auch eine Generation von Lehrern verballert wird.
Heißt eigentlich, so wie Sie es formulieren, es müsste zur Chefsache gemacht werden, das habe ich wahrscheinlich richtig verstanden, ne?
Auf jeden Fall, unbedingt.
Bleibt aber für mich dann trotzdem die Frage, wo soll man denn da anfangen? Also gibt es eine zentrale Stellschraube? Sie haben es ja eben selbst erörtert, diese Probleme sind so groß, die sind so weitgreifend. Also was hilft denn? Hilft mehr Geld? Hilft ein Sondervermögen Bildung, was ja auch schon gefordert worden ist? Hilft es, mehr Lehrer einzustellen? Oder ist das am Ende alles nur, ja, sind das nur kleine Schritte, die aber nichts bringen, weil es für das große Ganze nicht weiterhilft.
Ich bin jetzt auch nicht prinzipiell für biologistische Vergleiche, aber wir müssen diesen Patienten wirklich betrachten. Also der hat einen Unfall. Wenn Sie jetzt an eine Unfallstelle kommen und Ihr Patient verliert wahnsinnig viel Blut. Ich vergleiche das mal mit den Lehrern, Lehrerinnen. Also ich meine jetzt nicht, dass Lehrerinnen Blut sind, aber Sie müssen den Blutverlust stoppen. Der Verlust an Lehrern muss gestoppt werden. Das ist das Allererste. Ohne Lehrer ist die Schule gar nichts. Geht nicht. Und da nutzt ihnen im Moment auch gar kein Geld. Sie können ja nicht Lehrer auf einem Markt kaufen, der leergefegt ist. Also man müsste erstmal diesen Lehrermangel bekämpfen. Das könnte man machen, indem man zum Beispiel sagt, alle Bachelorstudenten, alle Masterstudenten kriegen eine Teilzeit-Lehrverpflichtung, also müssen zu 6 oder 8 Stunden in die Schule. Damit könnten sie ein Äquivalent von ungefähr 30.000 Vollzeitstellen produzieren. Und damit wäre schon wirklich viel geholfen. Also das Erste, der Lehrermangel, und das muss man gemeinsam machen. Und das Zweite, was wir machen müssen, glaube ich, die Schulen sind ja vollkommen abhängig von allen möglichen Regularien. Also Sie und ich als Schulleiterin, wir müssen selber über einen Teil des Budgets verfügen und wir müssen selber sagen können, ich suche mir den Kollegen X und den Kollegen Y aus. Ich meine, Sie würden doch in Ihrer Redaktion nicht irgendjemand einstellen, den Ihnen, was weiß ich, eine Zentralredaktion der ARD in Mainz zuweist oder das ZDF, sondern Sie wollen ja Ihr Team selber zusammenstellen. Das können Schulen gar nicht. Schulen sind überhaupt nicht verantwortlich für Ihr Personal. Das wäre der zweite Schritt.
Am Ende habe ich noch eine Frage an Sie, ohne dass ich das jetzt zu negativ abschließen möchte. Aber wenn wir jetzt eben mal wieder über das Thema Bildung sprechen und wo es überall hakt und nicht gut läuft, muss man sich am Ende nicht eigentlich auch die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass das Bildungssystem überhaupt noch funktioniert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, Die gute Schule. Da bin ich einfach nur durch die Republik gefahren und habe mir die besten Schulen Deutschlands angeguckt. Und wenn man sich das anguckt, diese Schulen funktionieren nicht, weil sie sich an die Regeln halten, sondern weil sie sich gerade nicht an die Regeln halten. Also nicht, dass die jetzt alles, dass die Revolutionäre sind. Das kann man jetzt nicht sagen, aber die guten Schulen in Deutschland brechen auf jeden Fall Regeln, teilweise augenzwinkernd mit Erlaubnis des Schulrats oder des Ministers. Das hat übrigens auch Thomas de Maizière, der hat das brauchbare Illegalität genannt. Ich meine, Herr de Maizière ist immerhin dann ein alter hugenottischer Preuße, der schon, ich weiß nicht, 10 Ministerposten innehatte in der Bundesrepublik. Und der sagt, dieses Bildungssystem ist so chaotisch organisiert, es funktioniert nur, weil es eine brauchbare Illegalität gibt, auf Deutschland, weil die Schulleiter einfach Regeln brechen. Ja. Wenn ich noch einen Nachsatz sagen darf, den finde ich total wichtig. Wir reden über System, Föderalismus, und wir müssen über die Schülerinnen und Schüler reden. Die sind wirklich in diesem System das letzte Rad am Wagen. In Corona haben wir einfach mal locker 183 Tage, ich will jetzt nicht hinterher klüger sein als vorher, haben wir 183 Tage die Schulen dicht gemacht und haben die Schüler nach Hause geschickt und so. Nach Corona haben wir rumlamentiert, vor allem die Kultusminister, wie schlecht es denen psychisch geht, dass Missbrauch zu Hause passiert worden sei, was nicht alles. Aber niemand hat jemals in der Kultusministerkonferenz sozusagen eine Sitzung einberufen, wo man gesagt hat, hallo ihr Schüler, wie geht's euch? Was können wir für euch tun? Und jetzt beim Bildungsgipfel ist sozusagen die Frage, wie geht's den Schülerinnen, die spielt irgendwie überhaupt keine Rolle. Das finde ich das eigentlich Problematische. Das andere Staatsversagen und so, das ist alles auch irgendwie wichtig. Aber wir müssen uns um diese jungen Leute kümmern. Das finde ich, die müssen nach vorne.
Herr Füller, dann nehmen wir diesen letzten Satz hoffentlich alle mit. Und ich danke sehr fürs Gespräch und für Ihre Ausführungen. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Ich habe heute noch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen hier gesprochen. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen so, wenn man aus einer eher ländlichen Region kommt. Da gibt es wirklich eine ganz starke Kindheitserinnerung. Und zwar ist man mit dem Auto in die große Stadt gefahren. Und ganz klar war, eine der ersten Stationen, die man da angesteuert hat, das war der Kaufhof oder Karstadt. Da ist man dann rein als kleines Kind, hat gestaunt und bewundernd vor den ganzen tollen Sachen gestanden, die es da gab, und fand das einfach wahnsinnig aufregend. Ich glaube, solche Kindheitserinnerungen eben an genau solche Kaufhausfilialen hat wahrscheinlich jeder oder jeder, ne? Gestern dann die Nachricht kurz vor Redaktionsschluss hier im Podcast, dass eben weitere 52 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen schließen werden müssen. Bedeutet natürlich auch, mehr als 4000 Beschäftigte werden erstmal ihre Jobs verlieren. Heute hat sich dieses Konzept Kaufhaus offenbar überholt. Dann noch Corona, Inflation, Online-Shopping, Fehler im Management. Die haben dem guten alten Kaufhaus dann den Rest gegeben. Diese Schließungen werden je nach Größe der Filiale und der Stadt vielleicht ja auch was mit den Innenstädten machen. Was genau? Das wollen wir uns jetzt mal am Beispiel von Celle angucken. Das ist eine Stadt, die ist nicht ganz groß, die ist aber auch nicht ganz klein, liegt irgendwo dazwischen, hat ungefähr 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt in Niedersachsen. Die Altstadt ist wirklich sehr, sehr schön mit ganz vielen alten Fachwerkhäusern und mittendrin eben eine Filiale von Galeria Kaufhof, die schon im Juni geschlossen werden soll. Stefanie Ende, die ist im Vorstand der Initiative Celle. Das ist eine Interessenvertretung für Unternehmen, vor allem den Einzelhandel in der Stadt, für Gastronomie, Handwerk und Tourismus. Und mit ihr kann ich jetzt sprechen. Frau Ende, was haben Sie denn eigentlich gestern gedacht, als Sie von den Schließungen der Filialen gehört haben, auch die in Ihrer Stadt?
Meine erste Reaktion war sehr überraschend. Also Celle stand bislang gar nicht zur Disposition und auch vorher nicht auf den Listen. Dass es jetzt Celle getroffen hat, hat mich auch getroffen, weil doch die Mitarbeiter sehr viel Herzblut da reingesteckt haben und da sehr viel gekämpft wurde. War sehr erschreckend eigentlich. War so nicht direkt voraussehbar, dass es Celle halt auch betrifft.
Wie wichtig ist denn diese Filiale eigentlich dann für die Innenstadt von Celle?
Also das Galeria-Kaufhaus hat natürlich die größte Verkaufsfläche hier in der Stadt. Mit ca. 9000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist es schon das größte Objekt, was wir haben, weil wir eigentlich eine Fachwerkstatt sind und das schon eine herausragende Geschichte ist. Von daher ist es natürlich immer schon ein Magnet gewesen auch. Und da es sehr zentral liegt, ist es natürlich auch ein großes Gebäude, was natürlich auch bespielt werden will. Ne?
Trotzdem nochmal, wie wichtig würden Sie das einschätzen, so eine Filiale? Ich denke vor allen Dingen auch dann irgendwann an den Juni und die Zeit danach, wo ja es dann eben keine Filiale mehr geben wird, dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Leerstand.
Ja, da muss natürlich ein gutes Nachnutzungskonzept her. Und aber ich denke, das Haus hat noch schon Perspektiven. Und ich weiß auch, dass etliche größere Unternehmen auch größere Flächen halt in Celle suchen. Und da hoffen wir natürlich, dass es da auch eine gute Nachnutzung gibt und der Vermieter sich da einfach auch drauf einlässt, um das wieder zu bespielen und nicht damit versucht zu spekulieren, sondern wirklich da auch eine gute Nachnutzung relativ zügig erfolgen kann.
Welche Auswirkungen könnte es denn haben, wenn Sie das jetzt mal nicht so positiv denken? Also was könnte das bedeuten für die Innenstadt von Celle?
Eine große Fläche, die leer steht, hat immer eine schlechte Strahlkraft sozusagen, also negative Erscheinung im Stadtbild einfach. Von daher wäre es für uns als Stadt und als Einzelhändler, die wir alle drumherum sind, auch viele inhabergeführte Geschäfte schon ein großes Manko. Und da würde ich schon Bange haben, dass uns da auch noch was wegbricht an Kunden.
Dieses Konzept Kaufhaus, das hat man jetzt auch öfter gehört in der aktuellen Berichterstattung, aber auch schon als die Filialen vor drei Jahren sind es mittlerweile, die ersten eben geschlossen worden sind, dass sich dieses Konzept Kaufhaus eigentlich überholt hat. Wie sehen Sie das denn als Einzelhändlerin? Stimmen Sie dem zu?
Das ist schwierig. Also das Konzept Kaufhaus ist, glaube ich, für viele Kunden nicht mehr so gut greifbar. Also gerade in Celle haben wir mit den inhabergeführten Geschäften auch sehr gute Ergebnisse und eine sehr hohe Stammkundschaft. Und ich glaube einfach, die Bindung an Geschäfte ist eine ganz andere als beim Kaufhaus. Ich glaube auch, dass das ein Konzept ist, was natürlich schon sehr schwierig mittlerweile ist, einfach in der heutigen Umgebung.
Jetzt ist ja die Initiative Zelle, wo Sie eben dann auch im Vorstand sind, eine Initiative, wo sich eben viele Unternehmen und eben vor allem der Einzelhandel zusammengeschlossen haben. Also es sind sehr viele inhabergeführte Geschäfte auch dabei. Und ich habe das wirklich eben nochmal mir auf der Homepage angeguckt, der Stadt Celle. Das ist eine tolle Altstadt, eine tolle Innenstadt-Altstadt. Und eigentlich denkt man sofort, wenn man sich die Bilder anguckt, boah, super, da würde ich eigentlich sofort hinfahren zum Einkaufen. Ist das ein Vorteil, den Sie da auch einfach haben und den Sie erkannt haben und den Sie genutzt haben, eben um genau das zu vermeiden, dass die Innenstädte irgendwann mal nicht mehr so attraktiv sind und man eben nur noch in irgendwelchen Shoppingcentern rumläuft?
Genau, das ist der große Vorteil, den wir haben. Also wirklich viele inhabergeführte Geschäfte. Ich sage immer, Celle ist eigentlich so ein Einkaufscenter ohne Dach mit Frühstück dazu. Das ist schon ein Unterschied zu dem, wir sind nicht so austauschbar. Also wir haben viele Geschäfte, die man woanders nicht findet. Das hören wir auch immer wieder von Gästen, die von außerhalb kommen, von vielen Kunden, die wirklich auch am Wochenende gezielt nach Celle fahren zum Shoppen, dass es einfach andere Geschäfte gibt als wie im Einkaufscenter, wo man eigentlich weiß, das und das finde ich vor und das andere finde ich dann halt nicht. Ne?
Würden Sie denn sagen, Frau Ende, dass Innenstädte generell andere oder neue Konzepte brauchen, um bestehen zu können? Also der Druck, ne, klar, durch andere Geschäfte ist groß. Es gibt den Druck dadurch, dass Menschen eben einfach online einkaufen. Das gehört ja auch zur Lebensrealität. Würden Sie sagen, da muss eigentlich jede Stadt, gerade auch vielleicht die Städte, die keine Großstadt sind, an einem guten Konzept arbeiten? Oder haben die Innenstädte das vielleicht auch versäumt?
Ich glaube, versäumt nicht, aber diese rasante Entwicklung, die einfach mit dem Online-Handel sozusagen während der Pandemie ja noch rasanter geworden ist, ist natürlich eine schöne Herausforderung. Also man sieht da schon, aber wir müssen uns jetzt einfach spurten, um da hinterherzukommen, denn wir haben Chancen und wir müssen diese Chancen halt nutzen und sie auch nach außen gut darstellen, was einfach der Unterschied ist. Ne? Dass wir halt wirklich live und echt sind und es eine sehr gute Beratung gibt und es schon ein anderes Einkaufserlebnis ist, ne? Dass man vor Ort kaufen kann. Aber die Städte müssen daran arbeiten und zwar ziemlich zügig und mit guten Konzepten. Es gibt ja mittlerweile viele Ansätze. Es ist immer schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, aber es ist jetzt wichtig, wirklich da Gas zu geben. Ja.
Hat sie da eigentlich die Kommune unterstützt oder ist das jetzt eine Sache gewesen, wo Sie eben als unterschiedliche Einzelhändler gesagt haben, wir schließen uns da mal zusammen? Ich frage das auch deshalb, weil die Kommunen da, glaube ich, auch einfach gefordert sind und weil es ja auch in deren Interesse sein muss, dass die Geschäfte laufen.
Also wir haben uns eigenständig gegründet, haben aber eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit dem Innenstadtmanagement, was sehr, sehr gut funktioniert, was Aktionen, Unterstützung mit Outdoor-Aktionen angeht. Also da haben wir wirklich einen sehr engen Kontakt und sind sehr froh, dass die Stadt uns auch sehr positiv unterstützt. Ohne die Stadt wäre das nicht möglich. Also man kann nichts alleine bewegen in einer Stadt, wo man praktisch die städtische Behörden nicht hinter sich hat. Ne?
Ich komme noch mal auf die Filiale vom Kaufhof zurück. Wenn die dann irgendwann nicht mehr da ist und der Stadt ja dann schon auch ein gewisser Magnet einfach fehlen wird, hätten Sie denn als Geschäftsfrau, als Initiative eine Idee, was man anstattdessen mit diesen 9000 Quadratmetern machen könnte, um das weiter attraktiv zu halten?
Also die Idee, die ja schon mal, man hat sich ja gedanklich schon mal, sag ich mal, so ein bisschen mit beschäftigt, logischerweise, weil nichts ist unmöglich heutzutage, die ist schon ein Shop-in-Shop-System zu machen. Also wie gesagt, so große Ankermieter, die einfach große Flächen brauchen, um damit reinzunehmen, aber auch kleinere Geschäfte, ein bisschen Gastronomie, also das wirklich mit Leben zu füllen, das gibt es schon Ideen zu. Jetzt muss es halt umgesetzt werden. Und ich hoffe, dass wir das relativ gut hinkriegen, weil ich weiß, dass die Stadt da schon in Gesprächen ist. Und das wäre uns natürlich sehr, sehr recht, wenn da relativ schnell was Positives entsteht, auch um wieder Arbeitsplätze anzubieten und halt keinen Leerstand in der Stadt zu haben.
Was glauben Sie denn, wie sich die Innenstädte weiterentwickeln werden? Ich sage jetzt mal einen Zeitraum von, nehmen wir mal irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren. Und ich spreche jetzt nicht von den Großstädten, also ich weiß nicht, Hamburg, Berlin, München, Köln oder Ähnliches, sondern vielleicht eben gerade von so einer Stadt wie Celle, die irgendwo dazwischen liegt.
Ich glaube, es geht in so einer Größe wie Zelle zum Beispiel nicht nur rein zu einkaufen, sondern da geht es um Lebensqualität, Wohlfühlqualität, Aufenthaltsqualität. Also einkaufen mit sozusagen Flair und schönen Rahmenbedingungen, sagen wir es mal einfach so. Das ist der Vorteil, den wir bieten können. Den müssen wir nutzen gegenüber dem Einkaufszentrum. Ne? Und dass wir wirklich nicht nur es um Shoppen geht, sondern halt auch noch viel mehr drumherum zu erleben ist. Und das wird die Herausforderung sein, das wirklich umzusetzen und auch darzustellen und auch zu vermitteln.
Danke fürs Zuhören. Gestern, heute, übermorgen oder jeden Tag, wie auch immer Sie das halten mögen oder ihr halten wollt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und ihr dürft natürlich auch wie immer gerne Feedback senden. dertag@deutschlandfunk.de. Das war's für mich und für heute. Bis bald. Sonja Meschkat mein Name. Tschüss.